Ja, das, was wir jetzt gesungen und auch gebetet haben und was die Christiane jetzt gesagt hat, ist irgendwie so ein bisschen die Grundlage zu dem, was ich irgendwie heute auf dem Herzen habe, vielleicht mit euch zu teilen. Jetzt kommt der dreistündige Predigtblock, den wir jetzt ja an dieser Stelle einfügen wollten. Es sind so einfach ein paar Gedanken zu dem, wo wir gerade so uns thematisch befassen, wobei ich denke, dieses Thema, mein Haus soll ein Bethaus sein, das ist für uns alle irgendwie die Neue. Und das sollte auch nicht ein Thema sein, was wir jetzt irgendwie 2 Wochen behandelt haben. Und vielleicht sage ich heute noch was dazu und dann nächste Woche machen wir aber wieder was anderes. Weil das ist irgendwie so was Grundsätzliches, Existenzielles, Tiefgreifendes, was Gott immer wieder in seinem Wort auch verankert hat, dass er das gerne möchte, dass wir dieses Bethaus sind. Also das ist jetzt nicht die Halle und das Gelände, sondern wir sind dieses lebendige Bethaus. Und der Axel hat das sehr schön beleuchtet, die letzten 2 Mal. Und ich denke, wenn wir hier zusammen Hosanna sind und singen und Jesus ist unser König, dann freut sich da Jesus. Dann sind wir genau dort an dieser Stelle, wo er uns haben möchte. Das ist genau das, dass wir ihn anbeten. Ich denke, diese Geschichte mit dem Gebet ist wirklich so eine Sache, da gibt es ja viele Facetten, was ich alles beten kann und für was ich alles einstehen kann und so weiter. Aber ich denke, ihn anzubeten, das ist, sage ich mal, erstmal das Grundsätzliche und auch das Allerwichtigste. Und das ist das, was in dieser Zeit am allermeisten passieren sollte. Weil Gott kümmert sich auch um die anderen Sachen und auch andere Dinge sind sehr wichtig auszusprechen und so weiter. Aber eben Jesus groß zu machen, ihn anzubeten, das ist genau das, was einfach, ja, wozu wir geschaffen sind und auch, was am Ende auch Gott die Möglichkeiten gibt, die er braucht, eben auszuschöpfen auf der Erde, dieses alles zu machen, was in seinem Plan ist. Und wenn wir singen, Hosanna, gelobt sei der König und gelobt sei Jesus, dann ist es auf der anderen Seite so, dass der Teufel sich mächtig ärgert darüber. Und er irgendwo auch seine Möglichkeiten sucht, was er uns da irgendwie irgendwo zwischen die Füße werfen kann. Ich denke, dass wir relativ am Anfang sind, trotzdem, und es gibt zwar schon eine ganze Weile als Gemeinde, aber relativ am Anfang sind, das wirklich in der Tiefe zu erfassen, was bedeutet das, mein Haus ist ein Bethaus. Ist es jetzt dann das Glaubenszentrum, was wir hier bauen oder wie auch immer? Ich denke, wir sind da schon trotzdem noch irgendwo am Anfang. Wir haben da an der Oberfläche gekratzt und ich denke, das wird alles viel, viel tiefer werden. Nicht umsonst hat der Heilige Geist irgendwie das dieses Jahr am Anfang so gegeben und irgendwo aufs Herz gegeben, da mehr den Fokus drauf zu legen, dass Jesus das Zentrum ist und dass Gott einfach bei uns wohnen möchte, dass wir diesen Raum schaffen, dass Gott hier in unserer Mitte wohnen kann. Und das sieht man auch im Alten Testament, dass das schon immer irgendwie Gottes Wille war. Schon als er sich sein Volk erwählt hat, war das die grundlegende Motivation mit, dass Gott bei den Menschen wohnen will. Hat dann den Mose die Stiftshütte offenbart, wie das Ding aussehen soll und so weiter, was sie da bauen sollen. Und dann ist Gott gekommen mit seiner Gegenwart und war Tag und Nacht bei ihnen in der Wüste. Und ich habe einfach ein kleines bisschen auf dem Herzen, eine Geschichte von David zu beleuchten. Denn an David kommen wir nie vorbei, wenn es darum geht, Bethaus zu sein. Weil der David zum einen, als er noch Hirte war auf dem Feld, hat er gebetet. Und ich denke, diese Gebete waren mehr als wie, Herr, bewahr mich vor dem Löwe und dem Bär, weil das hat Gott nie gemacht. Sieht man auch, kann man nachlesen. Als er dann gegen den Goliath kämpfen sollte, hat er nie gesagt, ich habe noch niemals gekämpft, ich habe noch niemals irgendwie, Gott hat mich immer vor allen Dingen bewahrt, ne? Sondern er hat gesagt, ich habe gegen den Löwe gekämpft und den Bär und bin ihn hinterher gerannt, habe auf die eingeschlagen, auf die Riesenviecher und habe den die Lämmer wieder entrissen. Und solche Dinge, ich denke, die Gebete, die der David gebetet hatte, waren eine völlig andere Liga wie unsere alltäglichen, Herr, schenk, dass mein Arbeitstag heute gut wird. Und das kann man beten und das ist auch gut. Aber dieses Ding, ein Bethaus zu sein, ist eben, da geht's um die Anbetung, wirklich Jesus in die Mitte zu stellen. Und nicht nur das in unseren Gebetszeiten, auch hier, sondern ich denke, was Gott wirklich möchte, und da ist David auch ein Vorbild mit allen Höhen und Tiefen, ist, dass unser Lebensstil ein Lebensstil der Anbetung sein sollte. Das beinhaltet sehr viele Facetten. Und ich denke, das ist das, was die Christiane gesagt hat, das Ausgerichtetsein auf Gott, dass er die Gesetze auf unser Herz schreibt und wir letzten Endes im Moment wissen, was gefällt Gott, was gefällt ihm nicht. Und wie entscheide ich mich jetzt genau in dieser Situation? Oder gefällt Gott das jetzt, was ich jetzt mache? Wie arbeite ich? Wie lebe ich? Wie erziehe ich meine Kinder? Wie bin ich Papa, Ehemann und alles Mögliche in meiner Familie und so weiter. Und das ist, denke ich mal, so im Grunde, sage ich mal, so ganz grob überrissen, was ich denke, was mit dem Bethaus gemeint ist. Da gibt es bestimmt auch noch viel, viel mehr. Und wenn ich mich jetzt irgendwo, wenn ich das dann sehe, was Gott da hineingelegt hat, ist es wie überall, wenn Gott irgendwo eine Messlatte ranlegt, dann ist die sehr, sehr weit oben. Und schon alleine dieses Ding, wir sind Priester und dann gibt's ja auch für uns als Ehemänner und Väter, wir sind Priester, König und Prophet. Da muss ich für mich ganz klar sagen, das mit dem König, das kriege ich halbwegs noch hin, so mal ein paar klare Ansagen zu machen und mal jemanden zusammenzuscheißen. Das geht ziemlich gut, aber und vielleicht um mal dies oder das noch mit durchzukämpfen, aber Priester zu sein, für meine Familie vor Gott einzustehen, und auch Prophet zu sein, zu wissen, was ist jetzt die Strategie, wo geht's hin, was hat Gott für Pläne und das letzten Endes für meine Familie, in erster Linie für mich und auch hier für die Gemeinde, da ja, genau, sieht's schon wieder dünner aus, ne? Und ja, und da ist es bei mir so, ich weiß ja nicht, wie euch das geht, ist es bei mir ganz schnell, dass ich dann sage, naja, das ist so hoch, das ist alles so groß, irgendwie macht sich dann bei mir auch schnell mal Entmutigung breit, wo ich dann sage, naja, wenn ich jetzt mal die letzte Woche so angucke, wie oft habe ich es jetzt früh geschafft, mich mal hinzusetzen und ja, oh, generell, was ist alles schiefgegangen, wo sind Dinge passiert oder wo habe ich Dinge auch verbockt und diese ganzen Dinge, da ist man relativ schnell entmutigt und kommt ziemlich schnell zu dem Schluss, naja, was hat denn Gott eigentlich vor oder was kann auch Gott mich überhaupt gebrauchen letzten Endes? Und letzten Endes kann man das lesen, dass der David auch nicht frei von solchen Gedanken war. Und da bin ich immer wieder sehr dankbar, dass wirklich die Bibel so realitätsnah ist, dass ich nicht der Einzige bin, der so komische Gedanken kriegt irgendwann, sondern dem David ging es letzten Endes genauso. Und ich hatte dann irgendwie, wo es um das Thema Entmutigung und auch letzten Endes, das soll jetzt nie bei der Entmutigung bleiben, sondern ich denke, Gott will uns wieder Mut geben, genau diese Dinge in Angriff zu nehmen. Und ich bin auf die Bibelstelle gestoßen mit dem David, in 1. Samuel 30 steht das. Und ich denke, wir werden uns das Kapitel ein Stück angucken und ich werde so ein paar Gedanken, die ich dazu hatte, da ausbreiten. Das ist das Kapitel 30 von Vers 1 bis 26. Und dieses ist in meiner Bibel ist es überschrieben, Davids Sieg über die Amalekiter. Nur steht da Davids Sieg über die Amalekiter. Alles gut, da können wir gleich die Bibel wieder zuschlagen und da ist die Sache erledigt. Gott hat das getan, was er gerne wollte. Aber der David wusste in dem Moment noch nicht, dass das am Ende über dem Kapitel so stehen wird, diese Überschrift, dass es am Ende zu einem Sieg kommen wird. Letzten Endes ist es so, dass der David in Ziklag gewohnt hat bei den Philistern, weil er sich vor Saul verstecken musste und hat eigentlich sich anschließen wollen an diese Truppe da, die letzten Endes den Saul besiegen will. Und ich denke, Gott hat ihn bewahrt davor, Saul selber zu töten und hat letzten Endes den Philistern die Weisung gegeben, den David nicht mitzunehmen. Dann gab es so ein bisschen Misstrauen und der David ist wieder zurück. Und schon das ist ja das erste Ding, denke ich mal, in dem Herzen, wenn du sagst, hier, ich bin kriegserprobt, ich habe meine ganzen Helden und so weiter. Und dann sagt der Stammesfürst, der ein paar labische Soldaten hat und nicht so viel auf der Reihe gekriegt hat bis jetzt, sagt, also pass auf, dich brauche ich eigentlich nie. Ich denke, da wird der David auch ein Stück weit erstmal, toll, ne, mal. Gut, da gehe ich halt wieder. Und dann kommt der David eben zurück und dann ist dieses katastrophale Ding passiert, was hier steht. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war gefangen weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also ich kann mich nie erinnern, wann ich das letzte Mal so geweint habe, bis ich nicht mehr weinen konnte. Also es ist eine voll krasse Situation. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden. Ahinoam, die Israeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis. Und jetzt kommt das, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Also diese krasse Situation, dass David dann zurückkommt und alles ist weg, alles, es gab nur noch so ein paar rauchende Ruinen und das war alles, was übrig geblieben ist. Und hier steht schon relativ weit vorne, dass sie nur weggeführt waren, aber dieser Moment in dem Schock kriegst du wahrscheinlich sowas nie auf die Reihe. Du denkst, okay, das war's jetzt. Alles, was mir gehört hat, ist mir geraubt worden. Und irgendwo, Gott hat das zugelassen, irgendwo ein Stück. Das ist vielleicht auch dieser Gedanke. Und bei den anderen, die da noch mit waren, war gleich auch der Gedanke, jetzt brauchen wir den, der dafür verantwortlich war. Wer hat uns denn jetzt erst weggeführt? Und ja, das war der David, der hat gesagt, wir sind jetzt mal ein paar Tage weg und schließen uns da an. Und da war relativ schnell klar, dass der David der Schuldige ist. Der war dafür daran schuld, dass das so gekommen ist. Und das lag auf der Hand, als sie dann genug geweint hatten und langsam wieder zu Sinnen gekommen sind, haben sie, als der Verstand wieder eingesetzt hat, haben sie gesagt, okay, der David, der muss weg. Und wir steinigen ihn. Und das ist eine krasse Geschichte, weil das waren ja 600 Leute, die waren und nicht ganz zimperlich, denke ich mal. Und das war eine reale Geschichte, das war nicht einfach nur irgendwie gelappt, sondern das war eine reale Sache. Und ich denke, das ist wirklich so der Tiefpunkt gewesen, an dem der David wirklich war in seinem Leben. Es gab mehrere Tiefpunkte, aber das war einer, denke ich mal, der tiefste mit, wo er war, wo alles zu Ende schien. Und dann ist wirklich, also da kann ich schon sagen, also David muss extrem entmutigt gewesen sein. Und er war es auch. Und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Und da kommen wir dahin, was ist jetzt das Richtige zu tun an dieser, genau in dieser Situation? Da kommt es darauf an, dass wir irgendwo fest sind in Gott und was seine Pläne betrifft. Und ich will das mal ein kleines bisschen weiter ausholen an dieser Stelle. Der David ist ja dieser gewesen, der gesagt gekriegt hat, du wirst König. Das ist bis jetzt noch nie eingetreten. Er ist gesalbt gewesen als König, ist lange auf dem Feld gewesen, hat Lobpreis gemacht und alles. Und ich denke, dort hat er schon diese Vision empfangen irgendwo, dass Gott irgendwo mehr in diesem Volk, wo er auch dazu gehört hat, wohnen soll und wohnen muss. Und als David dann König war und sowas, ist das immer mehr auch gereift. Und er wusste, Gott braucht irgendwie einen Tempel. Gott braucht was, wo er greifbarer ist oder wo er wohnen kann. Und das hatte David im Herzen, dieses Gebetshaus im Alten Testament eben noch. Aber da war der David derjenige, der das aufrichten sollte. Und ich denke, diese Situation, die hier entstanden ist, war genau so kreiert worden, vom Teufel letzten Endes, vom Feind, kreiert worden, um David genau daran zu hindern, dieses Gebetshaus zu bauen. Und es hätte wirklich nicht viel gefehlt, dann wäre diese ganze Geschichte anders ausgegangen. Und diese ganze Vision, die damit einhergeht, diese Prophetien, die der David hatte, ich glaube auch der Jonathan ist zu ihm gekommen, hat ihm das nochmal bestätigt, dass er derjenige ist, der König werden wird und dass Gott zu seinen ganzen Versprechen stehen wird. Aber in so einem Moment das festzuhalten und das irgendwo im letzten Winkel des Gehirns irgendwo oder im Herzen irgendwo noch zu haben, braucht eine ganze Menge Glauben und es braucht eine ganze Menge Vorarbeit dazu. Ich denke, dieses Gott kennen, dass er eigentlich niemals seine Visionen, seine Prophetien, seine Zusagen aufheben wird, egal in welcher Situation auch immer. Das muss dann schon in dem Herzen, in unserem Herzen irgendwo verankert sein, wenn man in so eine Situation kommt. Und Gott hat niemanden von uns irgendwo zugesagt, denke ich mal. Ich weiß nicht, ihr könnt euch melden, wem es so geht, aber mir hat er nie zugesagt, dass ich mal nie in so eine Situation kommen werde. Das kann jedem von uns passieren, auf andere Art und Weise. Ne? Dass so existenzielle Dinge einfach auf dem Spiel stehen. Und dann steht dieser eine Vers, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dieser Vers ist gewaltig, wenn man dann weiterliest, was dieser Vers letzten Endes bewirkt hat. Und ich denke, da gibt es diese Parallele, dass auch als der David schon mal auf der Flucht war, der Jonathan kam, ihn ermutigt hat. Also dass seine Hand stärken in Gott ist einfach sich ermutigen lassen, wenn man jemand hat. Aber in diesem Moment war es besonders schlimm, der David hatte niemanden. Alle wollten ihn töten und der David war der Allereinzige, der übrig geblieben ist. Und er hatte im Prinzip gar keine andere Möglichkeit, als sich selber zu ermutigen und selber zu Gott zu kommen und sagen, ja, irgendwie muss es doch weitergehen. Wenn alles das, was du mir jemals gesagt hast, stimmen sollte, dann kann das jetzt nicht so sein, dass die mich jetzt hier steinigen. Irgendwie ist ja David da drauf gekommen, dass genau dieses irgendwo, das einfach nur zu Gott rennen und weil man von dort her praktisch diese Kraft braucht. Da gibt es auch noch zwei Psalmstellen, es gibt bestimmt noch viele Stellen in der Bibel, aber auch im Psalm 56, Vers 4, an dem Tag, da ich mich fürchte, ich vertraue auf dich. Das ist das, was der Psalmist, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Fall der David war, da geschrieben hat. Also wenn man sich fürchtet, hilft nur noch Vertrauen auf Gott. Im Psalm 138, Vers 3, an dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir, du vermehrtest mir in meiner Seele die Kraft. Und das sind diese Dinge, das ist nicht so hingeschrieben, sondern wenn das Gott in sein Wort schreibt, dann funktioniert das auch. Und man kann es in dieser Geschichte ganz klar erkennen, dass genau das so funktioniert hat, dass wenn man zu Gott ruft, gerade auch aus so einer Situation heraus, dass Gott hören wird und antworten wird und ja, die Kraft in meiner Seele vermehrt wird, steht hier. Ich denke, dass ich wieder neuen Mut kriege, diese Dinge wieder neu anzupacken und zu sagen, okay, nee, das ist jetzt hier nicht die Endstation gewesen. Und dann geht's weiter und David sagte zu dem Priester Abiatar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abiatar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen, werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Das war erstmal eine Sache, die hat er David für sich selber gemacht. Er hat gesagt, wo kriege ich jetzt irgendwie überhaupt noch Hilfe her? Das ist nur bei Gott. Und ich denke, das ist sehr weise gewesen, was er da gemacht hat. Und er hat Gott ganz konkret gefragt. Und ich denke, das können wir auch machen, in unseren Situationen Gott ganz konkret zu fragen. Er kennt uns, unseren Lebensweg bis jetzt, die Situation, in der wir jetzt uns befinden. Und ich denke, da gab es bestimmt noch ein bisschen mehr ringsrum, wenn man die Psalmen so ein bisschen liest. David hat wirklich immer Klartext gesprochen mit Gott. Und wenn es ihm auch nicht gut ging, hat er auch gesagt, Herr, guck dir diesen Mist jetzt hier an. Meine ganzen Feinde sind gegen mich. Alle wollen mich töten. Und diese ganzen Dinge. Und irgendwann in den Psalmen gibt es dann immer diesen Moment, wo es dann steht, aber der Herr hörte. Er ermutigte mich, er beschützte mich, er machte dies, er machte das. Oder auch meine Seele bekommt wieder Mut und so weiter. Diese ganzen Dinge. Aber Gott will angerufen werden in dieser Situation. Das ist alles kein Selbstläufer. Und dann kommt noch dazu, dass Gott antwortet. Und da kommen wir zu dem nächsten Problem. Wenn ich bete, dann ist es ja relativ einfach. Ich sage erst mal was, ne? Möglichst laut, dass ich das verstehe und Gott das auch versteht. Und dann antwortet Gott. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Wie antwortet Gott jetzt? Ne, das steht immer so einfach im Alten Testament, der David, der Mose, alle haben gesagt, okay, ich habe zum Herrn gerufen oder der Herr sprach dies, der Herr sprach das, der Herr sprach jenes. Und da habe ich manchmal schon gedacht, Mensch, wenn das so einfach wäre, ich sag was, zack, kommt die laute Stimme, ja, na klar, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ne, und so einfach, ich glaube, ich sage das jetzt einfach mal ganz kühn, so einfach ist das irgendwo auch. Vielleicht nicht so akustisch, aber so einfach ist das. Und auch das braucht wieder diese Vorarbeit letzten Endes. Der David wusste ganz genau, wenn Gott redet, wie sich das anfühlt, was da irgendwo im Herzen sich bewegt, was da irgendwo vor Gedanken kommen, die auszusortieren, was war jetzt von Gott, was war jetzt nicht von Gott. Und solche Dinge, das kannte der David, das hat er auf dem Feld gemacht. Das wusste er ja, wie das geht. Und in so einer Situation wusste er auch, wie das geht, wie das funktioniert. Er hat gebetet. Und wahrscheinlich ist er dann ruhig gewesen. Und Gott hat ganz klar gesagt, pass auf. Und es ist niemand zu ihm gekommen, der gesagt hat, hier, pass auf, David, das ist die Prophetie, zieh los und mach dies oder mach das. Der David hat es mit sich und Gott ausgemacht. Und Gott hat ihm ganz klar geantwortet. Und wie auch immer das jetzt ganz konkret passiert ist, steht so nie drin. Aber der David hat ganz klar Gottes Stimme gehört. Und ich denke, das ist auch dieses Ding, wenn wir ein Bethaus sind, wenn wir dieser Leib sind, dieses lebendige Bauwerk, was Gott will, wo er in unserer Mitte wohnt, ne? Er wohnt in unserer Mitte, dann ist er da. Wir können sagen und er antwortet. Wie auch immer er das macht, das ist erstmal ihm überlassen, aber er wird gewiss antworten, steht auch so in der Bibel drinne. Und diese Erwartung müssen wir einfach sein. Weil, das ist ganz, ganz wichtig, weil der David, der war kriegserprobt, der hat den Goliath niedergemacht, der hat alle möglichen Kämpfe geführt und das Volk letzten Endes hat vor dem Saul gesungen, du hast Tausender schlagen, der David hat Zehntausender schlagen. Der wusste, wie es geht, jemanden den Kopf kürzer zu machen und seine Feinde in die Flucht zu schlagen, bis hin zur Ausrottung. Der wusste, wie das geht. Und er hätte genauso gut sagen können, Männers, passt auf, los geht's, alle an euer Schwert, wir versuchen es da einmal, dann könnt ihr mich ruhig steinigen, wenn es schief geht, aber wir probieren es wenigstens nochmal. Und das hat er nicht gemacht. Er ist zu Gott gekommen und hat gesagt, ist das jetzt wirklich in diesem Moment die Strategie von dir? Ist das deine Strategie? Und das ist, denke ich mal, diese Schlüsselstelle in dieser ganzen Geschichte, dass der David Gott gesucht hat, gesagt hat, ich bin entmutigt, ich bin völlig am Ende, es geht gar nichts mehr, guckt dir das alles an hier. Und hat von Gott wieder Mut empfangen, nicht nur das, okay, jetzt habe ich Mut, jetzt geht's weiter, sondern er wusste auch ganz genau, wenn ich nicht Gottes Strategie auch habe, wenn ich nicht Gottes Strategie habe, dann geht's schief. Und Gott hat, es ist einfach so, weil Gott weiß, dass der Feind auch clever ist. Und man sieht das quer durch das ganze Alte Testament, dass Gott immer wieder eine andere Strategie hatte. Und das finde ich immer wieder schön, was für eine Kreativität oh Gott hat und dass der Feind immer einen Schritt hinterher ist. Und der David hat gefragt, also er hat es mit der Frage hier verbunden, ne? Das können wir auch machen, wo man einfach nur noch Ja oder Nein steht. Und er hat dann gesagt, soll ich nachjagen und so weiter, wirst du da Gelingen geben? Und Gott hat Ja gesagt und damit war die Sache klar. Und an anderen Stellen hat Gott das anders gemacht, hat anders seine Strategie. Da gab es ja Gideon, wo die dann gesagt haben, erstmal immer weniger Leute und dann braucht ihr eigentlich weiter nichts als die Tonkrüge mit den Fackeln und das reicht. Den Rest mache ich dann. Oder sie haben Lobpreis gemacht oder der Engel ist gekommen und hat die dann so verwirrt und irgendwo alle niedergemacht in einem feindlichen Heerlager. Gott hat immer wieder eine andere Strategie, die definitiv zum Sieg führen wird. Und diese Strategie brauchen wir. Ansonsten brauchen wir gar nicht erst anfangen mit unserer eigenen Kraft. Diese Strategie ist ganz wichtig, dass wir nie losrennen und sagen, Gott, ich habe jetzt wieder ein bisschen Mut beisammen, sondern den Restmut, den wir brauchen, um wirklich loszugehen, ist auch Gottes Strategie zu kennen. Ganz klar zu wissen, so und so wird's passieren. Ich gebe mir jetzt diesen Wagnis hin. Der David, da wusste er überhaupt gar nichts. Er wusste nicht, was wirklich konkret passiert ist. Er wusste nicht, wie viele Leute das sind. Er wusste eigentlich fast nichts. Er wusste nur, ich soll jetzt irgendwas machen. Also irgendwie muss es jetzt weitergehen und Gott wird Gelingen schenken. Genau. Also, in diesem Moment bekommt man wieder Mut und was ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich diese Aussprüche oder das, was wir dann in dem Moment von Gott empfangen, auch mit Glauben verbinden, auch selber fest dran glauben, dass das alles funktionieren wird, wie Gott sich das ausgedacht hat. Also wirklich Gott sich ganz hinzugeben und Gott wirklich ganz zu vertrauen. Ich meine, was kann man in dieser Situation noch verlieren? Ne? In dieser Situation kann man nichts mehr verlieren. Und dann ist es gut, wenn man sich auch wirklich hingibt. Und ich denke, das ist generell gut. Auch wenn man vor so einer Situation oder wenn man nicht in so einer krassen Situation ist, ist es ganz wichtig, dass wir diese Dinge mit Glauben verbinden, die Gott uns offenbart hat und auch ihm vertrauen, dass er es gut machen wird. Und dann gibt's eine Stelle aus dem Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist einmal ein Beispiel von so einem Bibelvers, den man dann nehmen kann und kann sagen, okay, jetzt geht's los. Ich schaffe das nicht in meiner Kraft, aber Gott wird genauso viel Kraft schenken und ich werde genau das so machen können, wie Gott das macht. Und dann ist es so, dann ist der David selber durch gewesen, aber die anderen Leute, die wussten ja noch nichts davon. Und interessant ist, der Vers war ja Vers 8, ganz gewiss wirst du sie befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Das ist eine Geschichte für sich. Und aber schon alleine, da ist dieser Vers, du wirst es gewiss befreien. Und dann kommt der nächste Vers und David zog los. Da habe ich gedacht, warte mal, hä? Irgendwie fehlen da irgendwie 5 Verse dazwischen oder so. Also irgendwie habe ich gedacht, wie hat denn der die jetzt überzeugt? Oder warum sind die plötzlich der Meinung, dass die jetzt alle mitkommen müssen mit dem David? Aber ich denke, das sind wirklich diese Dinge, die wir dann erleben. Das sind die übernatürlichen Dinge, dass Gott wieder Einheit schenkt. Und wieder in diesen Situationen dann auch, ja, die anderen waren plötzlich überzeugt, ja, das ist ein guter Plan, das machen wir. Von weinen, steinigen wollen, seinen Frust, seine Wut auslassen bis, ha, stimmt, das ist ein guter Plan, das machen wir so. Wir folgen dir wieder nach. Also das fand ich, wenn man sich das wirklich mal bildlich vorstellt, wie das dort die Situation vor Ort war, finde ich das eine total krasse Sache und eindeutig ein Wirken Gottes. Weil es steht nicht, dass der David irgendwie einen halben Tag brauchte, die zu besänftigen, wieder sich halbwegs irgendwie aus der Affäre zu ziehen und auch wieder dann zu sagen, okay, wir packen es nochmal an, sondern das hat Gott dazu getan. Gott hat letzten Endes gesagt, okay, alle Unterstützung, die du dafür brauchst, die kriegst du. Und das ist eine sehr ermutigende Sache, dass die 600 Leute gesagt haben, dann kamen die an den Bach, sind welche müde gewesen, die kamen ja ohne Schlaf irgendwo zurück, ist irgendwo klar. Dann gab es welche, die waren müde. Mit 400 Mann ist er dann weitergezogen. Denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Dann kommt diese Geschichte. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich. Denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du? Und woher bist du? Er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda, in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David, erstmal so weit, da kommt liegt dieser Ägypter irgendwo auf dem Feld und ich fand eine erstaunliche Geschichte, dass die nicht einfach vorbeigerammelt sind in ihrer Aktion, ne? Sondern dass die irgendwo haben da Leute, das waren da 600 Mann, die waren ein bisschen zerstreut, haben irgendwie Leute den Typen gefunden, der dort halb tot lag. Und die hatten nie gedacht, wir haben jetzt andere Sachen vor. Ich meine, um den können wir uns jetzt gerade nicht kümmern. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir unsere Frauen und Kinder wieder herholen. Und da sieht man irgendwo, dass die im Gegensatz zu den Amalekitern Dinge in ihrem Herzen hatten, die Gott gut findet oder Entscheidungen getroffen haben, wo sich Gott drüber freut, barmherzig mit Leuten zu sein, die Hilfe brauchen, egal zu wem die erstmal gehören oder irgendwas. Das war nie die Frage. Und Gott verwendet das, das finde ich sehr stark. Also sie haben den Ägypter gefunden und er ist hergekommen. Die Amalekiter haben den Ägypter dort liegen gelassen, obwohl er zu ihnen gehörte. Und das hat Uli Anne sehr schön mal mit den Amalekitern letztens irgendwann gesagt. Und das spielt eine ganz große Rolle mit dieser Geschichte. Wer waren die Amalekiter und so weiter? Ein Kernpunkt war, dass sie das Schwache verachtet haben. Und genau das sieht man hier an dieser Geschichte auch. Sie haben, wer da ist krank geworden, da ist niemand auf die Idee gekommen. Ja, da brauchen wir eine Trage, wir binden den auf irgendein Pferd und dann müssen wir sehen, dass der mit uns mitkommt. Nee, du bist schwach, du bist krank, okay, bleib hier, sterb halt. Ne? Also sie sind noch so ungnädig gewesen, haben nicht mal mit dem Schwert erstochen, sondern haben gesagt, sterb, vegetier einfach vor dich hin. Also ganz böse. Und sie wiederum, da sieht man, was das für einen Unterschied macht, wenn wir irgendwo Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann verändern sich Dinge bei uns in unserem Leben. Sichtweisen verändern sich. Und wenn das auch ein Prozess ist, der irgendwie immer weitergeht. Aber grundsätzlich erstmal, das ist dieses auch mit dem Herz, das steinerne und das fleischerne Herz, sind solche Dinge, die spielen da alle mit rein. Sie hatten irgendwo Barmherzigkeit und haben gesagt, wir nehmen den auf, haben den zu essen gegeben, irgendwann ist er wieder zu sich gekommen. Also sie haben auch Zeit richtig da investiert. Die haben jetzt nicht gesagt, okay, wir haben eigentlich gar keine Zeit für dich, sondern wir haben Zeit investiert. Und Gott hat genau das so gemacht, dass wären sie vorbeigerammelt, hätten sie keinen Plan gehabt, denn der Ägypter hat Dinge gewusst, die alle nicht wussten. Der Gott hat aber gewusst, dass er die Dinge weiß und irgendwie ist es dazu gekommen. Gott hat das so gefügt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar, also der Ägypter hat erzählt, dass das alles, dass da dabei war, also er wusste, wie das gelaufen ist und so weiter. Und da ist dem David gekommen und hat gedacht, okay, dann habe ich in der ein bisschen Bescheid weiß, das ist gut. Und da fragt er den, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortet, ich schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Also man sieht, dass der Angst hatte, das ist auch verständlich. Und da haben sie so eine Absprache gemacht. Als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen, also die Amalekiter, ne? Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Genau, die sind da unten in der Ebene und jetzt kommt das und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, sie trieben sie vor den anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Also die waren unten in dieser Ebene und da greift dieser Moment, dass Gott ja ganz genau auch in das feindliche Lager gucken kann. Das ist bei uns heute auch so. Wenn wir entmutigt sind oder irgendwas, müssen wir immer wissen, dass Gott kennt dieses feindliche Lager im Gegensatz zu uns. Uns ist das verborgen, aber Gott kennt im Prinzip das, was uns irgendwo bedrückt oder was da dahinter steht. Manchmal sind es Dinge, die da dahinter stehen, die uns irgendwo bedrängen oder wie auch immer. Aber Gott kennt das alles und hat seine Strategie darauf abgestimmt. Und dort war es so, dass die letzten Endes sich gefreut haben, sie hätten mit keiner Haare damit gerechnet, dass der David in dieser Situation ihnen nachkommt. Die haben sich sehr sicher gefühlt und haben gefeiert erstmal über diese Beute und alles, wie gut das doch alles gelaufen ist für sie. Und der David fällt über sie her, das war alles kein Problem, das steht, oh, und die haben 2 Tage lang haben die gebraucht, sozusagen, bis die wieder alles befreit hatten. Und das ist nur Altes Testament, bis alle Amalekiter dahin waren. Ne? Und das Interessante dabei ist, außer die 400 Mann, die dann entkommen sind, und da kommen wir wieder auf die Geschichte mit den Amalekitern. Diese Amalekiter sind im Prinzip das Volk, was, das hat der Anne alles, ich will das nur noch mal ganz kurz überreißen, die das Volk angegriffen haben. Und zwar die, die zurückgeblieben sind, haben die hinterhältig überfallen. Und in diesem Moment ist auf die Amalekiter von Gott her ein Fluch gefallen, weil sie das Volk Gottes letzten Endes angegriffen hatten. Und es war klar, dass die Amalekiter, Gott hat die immer mal wieder benutzt, wo die in das Land rein wollten und eigentlich nie rein sollten dort auf die Art und Weise. Und an dieser Stelle hat Gott sie mit den Kanaanitern zusammen benutzt und hat sie wieder vertrieben. Aber grundsätzlich stand fest, dass die Amalekiter irgendwann, dass die nicht mehr existieren werden als Volk. Das war klar, da Bileam hat es, glaube ich, prophezeit. Und jetzt kommt diese Situation, und ich habe das nochmal nachgelesen, es war dieser Moment, dieser Moment, wo der David genau diese Prophetie erfüllt hat. Und das fand ich eine ganz starke Geschichte, weil ich denke, das war von Gott aus so vorbereitet. Gott brauchte irgendwo, ja, diesen Moment, dass diese Prophetie sich erfüllt mit den Amalekitern. Und David ist in dieser Situation, ist völlig entmutigt, alles scheint zu Ende zu sein, trifft aber die richtigen Entscheidungen. Und dann gibt es diese Schlacht oder dieses Ereignis, wo die Amalekiter letzten Endes, wo sich diese Prophetie erfüllt. Und ich denke, das sieht man irgendwie, dass auch der Feind letzten Endes weiß, welche Prophetien sich wann erfüllen sollen. Und diese Aktion mit dem Ziklag und so weiter ist ganz klar eine Aktion gewesen, die letzten Endes dazu führen sollte, diese ganze Geschichte an den Nagel zu hängen. Zum einen Königtum, Tempelbau, diese ganzen Geschichten, aber auch ja, die Feinde Israels, dass die in Frieden leben können, ne? Und das, also Gottes Feinde in Frieden leben können. Und das ist der Plan gewesen vom Feind. Und das war an dieser Stelle auf Messerschneide. Und David hat aber diese richtigen Entscheidungen getroffen, dieses richtige Gebet gesprochen, die Gott gefragt, Antwort bekommen und so weiter. Und diese kleine Sache, was er dort gemacht hat, hat dazu geführt letzten Endes, dass am Ende diese große Prophetie sich am Ende erfüllt hat mit den Amalekitern. Und der David war derjenige, der das dann am Ende als Gottes Werkzeug durchgebracht hat. Ich glaube, der David hat das, ich weiß nicht, wie gut er das kannte mit dem Bileam und alles. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es kann sein, ich tue David da Unrecht, aber ich würde einfach mal behaupten, dass der David in dieser Situation das nie überrissen hat, was Gott eigentlich vorhatte, dass er eigentlich seine Prophetie damit erfüllen will. Sondern er hat erstmal sein Ding gesehen und sein. Aber Gott benutzt das, um wirklich größere Sachen zu machen. Und dann geht's halt weiter. Dann kommt er zu den 200 Männern zurück und hat nur gefragt, wie es denen geht und so weiter. Und dann kommt das, wo dieser Vers 22, wo es dann darum geht, was wird jetzt mit dieser ganzen Beute und dem ganzen Zeugs. Und allerlei Böse und Nichtwürdige von den Männern, das fand ich schon klar, ne, das ist ja ganz klasse benannt, die waren böse und nichtswürdig, die waren aber mit David mit, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen. So, das ist dieser Moment, wo David herausgefordert ist, sozusagen eine Entscheidung zu treffen. Was machen wir jetzt, ne? Also der Anführer, was machen wir jetzt? Machen wir das so, wie die das alles sagen? Gerecht wäre es ja irgendwo, ne? Die haben das alles erkämpft, haben 2 Tage lang ohne Schlaf und alles dort gekämpft und gemacht. Und die anderen haben rumgebummelt in den ihren Augen. Was machen wir denn jetzt? Aber David sagt, er macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Also ganz klar, das hat Gott uns geschenkt, diesen Sieg. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Fand ich einen sehr interessanten Ausspruch, weil, und da kommt auch wieder diese Geschichten, in dieser Situation hat er David eine weise Entscheidung getroffen, die war so weise, denn wie der Anteil dessen, der an dem Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und David machte es so zu Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Also es war eine grundsätzliche Geschichte, eine grundsätzliche Gesetzesvorlage, die er da irgendwo im Herzen hatte. Und die ist dann am Ende zu Gesetz geworden, als er dann auch König war in Israel. Und das war ohne, dass er jetzt erstmal 3 Stunden darüber gebetet hätte und gesagt hat, da bin ich jetzt erstmal überfragt, sondern er wusste ganz genau, und das denke ich, ist das, wo wir alle hinkommen oder ein Stück weit auch sind, aber auch noch mehr hinkommen müssen, dass wir ganz genau wissen, in jeder Situation, das waren eine ganze Menge verschiedene Situationen, in jeder Situation, wie denkt jetzt Gott? Würde sich Gott da freuen, würde er sich nicht freuen? Und es klingt manchmal so extrem logisch, ne? Was die gesagt haben, klar, das ist logisch, das ist, wäre doch nur gerecht, und die mehr gekämpft haben, dass die auch mehr kriegen. Und er sagt dann auch noch zu denen, meine Brüder, so wollen wir es nicht machen. Also er redet die auch noch mit Brüder an. Und ich habe daraus auch gezogen ein Stück weit, wir müssen aufpassen, auf wen wir hören, in welche Situation. Das Interessante ist gewesen, wir haben über Silvester so ein bisschen die Wanting-Konferenz da bei IHOP Kansas City verfolgt. Das war sehr schön. Und wie viele Parallelen es da gab zu dem, was uns gerade so beschäftigt. Und da war auch der Reinhard Bonke. Und der hat da, das hat mich schon ein Stück beeindruckt. Ich kannte den vorher noch nicht so sehr, ne? Aber was er da so in Afrika tut und so weiter. Und da habe ich mal auf die Wikipedia-Seite geguckt. Ich denke, dass diese Seite nicht von jemandem geschrieben ist, der einen Heiligen Geist hat. Alles, das war sehr klar und nüchtern und dies und das. Aber die haben ein Zitat gehabt von dem Reinhard Bonke und der hat gesagt, Kritik ist immer gut, also ich sag's mal mit meinen Worten, Kritik ist gut, jeder kann mich kritisieren, aber ich höre nur auf die Leute, die auch einen Heiligen Geist haben. Und das fand ich eine interessante Geschichte. Er hat es so formuliert, ich höre auf die, wo wir in einer Geistgemeinschaft sind. Die haben dann wirklich Anrecht zu sagen, okay, hier läuft es völlig schief oder hier, das ist, ne? Und das fand ich eine interessante Geschichte, dass wir relativ klar sein müssen. Ich denke nicht, dass man auf Ratschläge hören sollte oder so von anderen Leuten, aber in solchen grundlegenden existenziellen Geschichten, in solchen Dingen, dass wir uns wirklich Leute suchen, die Ratgeber sind, die den Heiligen Geist auch haben. Herr David hatte ein bisschen das Problem, dass er im alten Bund eigentlich gelebt hat, aber gelebt hat eigentlich wie im neuen Bund schon. Ne? Er hatte den Heiligen Geist, im Gegensatz zu allen anderen, die ringsherum waren. Also konnte er jetzt in dem Fall nur auf Gott hören und das hat er gemacht. Er hat ganz genau gewusst, okay, er hat es geprüft, was die jetzt sagen und der Heilige Geist hat gesagt, nee, das ist nicht das, wie ich denke. Es sollte anders laufen. Und der David hat es dann auch so entschieden. Und David kam nach Ziklag und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden und ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn, denen in Bethel, denen in Ramoth und so weiter. Also er hat seine Freunde, die dann drüben in Israel, in Juda gewohnt haben, hat er praktisch Zeugnis gegeben davon in Form dieser Beute, hat gesagt, pass auf, Gott hat wieder ein großes Wunder getan. Und ich denke, nach so einer Aktion ist es auch dran, Zeugnis zu geben. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass praktisch, dass Gott eben den Sieg geschenkt hat. Und dann steht hier noch so von der Beute der Feinde des Herrn. Das hat mich auch beeindruckt, weil manchmal denken wir so ein bisschen, oder mir geht's manchmal so, die Feinde, die ich jetzt habe, oder das, was mich jetzt bedrängt, manchmal sind ja nicht nur anfassbare Feinde, sind einfach Dinge, die mich bedrängen, aufhalten wollen, nervig sind oder was auch immer. Das sind einfach manchmal, dass da hier steht, das sind die Feinde des Herrn gewesen. Das waren in David seine Feinde. Es waren in David seine Feinde, die in David einfach mal die Stadt verbrennen wollten und so weiter und schädigen wollten, sondern es waren gleichzeitig die Feinde des Herrn. Und so sieht Gott das, hat Gott das immer gesehen mit seinem Volk. Und er sieht es auch mit uns so, weil wir zu ihm gehören. Was uns niedermachen will, was uns irgendwo nicht diesen Weg gehen lassen will, was uns behindert, was uns große Steine in den Weg legen will, ist gleichzeitig auch Feind des Herrn. Und das ist eine sehr ermutigende Geschichte, fand ich, weil da kommt dann im Prinzip das auch mit zum Ausdruck, was eben auch in dieser Geschichte, was man da sehr gut sehen kann, dass es nicht unser Kampf alleine ist, sondern dass es Gottes Kampf letzten Endes ist. Und er hat Wege und Möglichkeiten, genau diese Sachen so durchzubringen und genau das so zu machen. Da gibt's sogar noch eine Warnung letzten Endes auch in der Bibel, dass man das nach so einem Sieg zum Beispiel, ne? Oder es geht uns ja auch manchmal so, dass Dinge gut gelaufen sind. Und da war irgendwie in dem 5. Mose 8, Vers 17 bis 20 steht das. Das ist, wenn sie, das war schon so ein bisschen die Weisung, wenn sie dann in dem Land leben, sollen sie, und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke meiner Hand, die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat. So wie es heute ist, und es wird geschehen, wenn du den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wie die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht hört. Das ist eine Warnung, die hat Gott ausgesprochen. weil Gott unser menschliches Wesen halt sehr gut genau kennt. Wenn es dann gut gelaufen ist, ist dann nur relativ schnell alles wieder gut, ne? Dann super, haben wir super hingekriegt. Und davor möchte Gott uns wirklich bewahren. Und da müssen wir wachsam sein. David hat es genau richtig gemacht. Er hat gesagt, der Sieg gehört dem Herrn. Er hat uns das alles geschenkt und hat es auch bezeugt vor seinen ganzen Freunden und so weiter. Und das ist eine sehr gute Geschichte. Was ich damit sagen wollte, ein Stück weit, ist, wie geht's uns in unserer Situation jetzt hier? Und an welchen Stellen sind wir entmutigt irgendwo? Oder was macht uns fertig? Wo haben wir Gedanken, die vielleicht uns runterziehen? Und ja, was sind die Dinge, die der Feind mir geraubt hat? Ich denke, wir haben alle irgendwo Sachen, wo wir gesagt haben, als wir damals uns für Jesus entschieden haben, wir haben vor uns ja der Christoph diesen Aufruf gemacht, und das ist eine sehr wichtige Frage. Irgendwann kommt die in unserem Leben, dass Jesus fragt, ich will eigentlich Herr sein in deinem Leben, willst du das auch? Und wir, viele von uns, haben diese Frage beantwortet, ja, du sollst Herr sein in unserem Leben. Der da vor uns ein bisschen vielleicht sich irgendwie, oh, jetzt alleine davor, ich bin eigentlich so entmutigt, dem will ich jetzt nochmal Mut zusprechen. Du wirst heute bestimmt nochmal eine Chance kriegen. Aber das ist, als wir uns entschieden haben, damals haben wir ja auch eine ganze Menge Sachen sofort bekommen. Ne? Das waren alles ganz tolle Dinge, und das ist auch gut so. Vieles von dem haben wir auch noch. Es gibt aber einige Dinge, denke ich mal, die irgendwie verloren gegangen sind, wo der Feind uns über die Zeit, sind wir müde geworden oder wie auch immer, oder ganz konkret sind uns Dinge einfach abhanden gekommen. Manchmal passiert das so plötzlich wie in dem Ziklag, zack, bumm, weg. Ne? Manchmal ist das so ein schleichender Prozess, wo wir nicht so richtig das nachvollziehen können. Wenn wir nur merken, okay, wenn ich jetzt mal die letzten 5 Jahre so überreihe, stimmt, da war irgendwie in dem Bereich mal ein bisschen mehr und da hatte ich auch mal ein bisschen mehr Feuer oder so. Es gibt unterschiedliche Dinge, die praktisch uns geraubt werden können. Also ganz verschiedene Sachen. Ich habe nur mal ein paar aufgeschrieben. Also uns kann Glauben geraubt sein. Also die Überzeugung davon, dass Gott Recht hat, dass er die Dinge durchbringen wird und so weiter, auch in meinem Leben, kann uns Glauben verloren gehen, dass wir dann irgendwann mal sagen, ja, ich weiß auch nicht, bis jetzt nicht so viel passiert. Und da ist ein Stück weit Glauben verloren gegangen. Vertrauen kann verloren gegangen sein. Zu Gott, aber auch zu anderen Menschen, die uns irgendwo begleiten. Gesundheit kann uns der Feind geraubt haben, ein Stück weit. Oder auch sehr. Ne? Gemeinschaft ist auch so ein Ding, was mir eingefallen ist. Zeiten in Gottes Gegenwart kann uns geraubt worden sein, wenn wir ehrlich sind. Inneren Frieden irgendwo, dass man sich sehr schnell Sorgen macht. Zuversicht, ich habe noch aufgeschrieben, Sorglosigkeit. Es gab vielleicht mal streckenweise in unserem Leben, gerade wenn wir neu bekehrt waren, oder mir ging es so, da habe ich mich über wenige Sachen besorgt oder habe mir sehr wenig Sorgen gemacht. Mit der Zeit kommt das dann alles wieder, und das ist aber nicht der richtige Weg. Die Sorgen gehören dorthin, wo sie hingehören, und das ist bei Jesus. Wir sollen Sorgen abgeben. Auch Pläne und Visionen gehören mit dazu, die Gott in unser Herz gelegt hat. Ich denke, vielen von uns ist es so gegangen, dass wo wir Jesus eingeladen haben, diesen entscheidenden Schritt gemacht, hat es gar nicht lange gedauert, dass Gott irgendwo so eine grobe Richtung gegeben hat, irgendwo mal gesagt hat, ha, dich will ich dafür gebrauchen oder dafür oder dafür. Oder man merkt irgendwo, wenn irgendjemand was erzählt oder so, sagt, ha, genau, das ist mein Ding, was der macht, das ist mein Ding auch und so. Und solche Sachen, und mit der Zeit irgendwo, dann kommt die Arbeit und alles Mögliche, die ganzen Mails jeden Abend zu checken und so weiter, diese ganzen Dinge. Und irgendwann gehen Stück für Stück uns die Pläne und Visionen verloren, weil unser Rechner, unser Smartphone immer wieder andere Vorstellungen hat und uns bombardiert damit, und irgendwo wird es immer blasser. Genau. Oder Schritte, die ich in meiner Berufung vielleicht schon gegangen bin, kann es passieren, dass ich an dieser Stelle nicht mehr stehe, sondern dass ich eigentlich 2 Schritte zurückgegangen bin, vielleicht. Und was ich eigentlich sagen will, David hatte jetzt in dem Falle nicht so sehr viele Möglichkeiten. Er war entweder tot oder noch lebendig. Ne? Da gab es nicht so sehr viel dazwischen in seiner Situation. Bei uns ist es heute vielleicht nicht ganz so krass, wenn wir heute hier sind, Da ist nee, okay, wenn wir jetzt uns nie ermutigen lassen von Gott, dann sind wir tot. So schlimm, denke ich, ist es jetzt nie. Aber es ist ein guter Moment, denke ich, wo wir zu Gott kommen können und können sagen, wir brauchen Ermutigung von dir. Wir brauchen wieder genau das auf den Schirm zu kriegen. Was bedeutet das, dass wir zusammen dieses Bethaus sind? Was willst du mit uns da bauen? Und wo ist meine Vision vielleicht blasser geworden? Wo sind die Zusagen, die ich bekommen habe, blasser geworden? Bis hin dort, wo ich sage, okay, mir ist irgendwie, oh, ein Ding ist bei mir, ich wäre immer von einer Krankheit ausgebremst. Und ich komme eigentlich nie vorwärts, weil eben diese Krankheit oh, da ist. Und ständig ist das in meinem Kopf und so weiter. Es gibt viele Dinge bis hin eben auch zu dieser grundlegenden Entscheidung überhaupt erstmal. Also wenn jemand hier sitzt und sagt, das hört sich alles ziemlich gut an, coole Geschichte vom David, wunderbar, dass der das so erlebt hat. Aber eigentlich brauche ich genau diesen an meiner Seite. Ich brauche diesen Gott, der mir hilft in den Situationen, dass ich nicht alleine bin. Auch das war eine Motivation bei mir, dass ich sagte, ich will einfach nicht mehr alleine sein und den ganzen Mist durchkämpfen. Ich brauche Jesus. Dann ist das ein guter Moment zu sagen, ha, ich brauche dich, Jesus. Und dann passieren diese ganzen Dinge. Und ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen. Ich hatte den Gedanke so ein Stück weit, dass Gott vielleicht in unserem Herzen irgendwas bewegt durch sein Wort. Und wir irgendwo sagen, ha, wenn ich jetzt irgendwie da angesprochen bin oder irgendwo entweder grundsätzliche Entscheidungen zu treffen oder bei manchen sind es auch andere Dinge, die vielleicht auch kleiner sind, aber vor Gott eigentlich auch groß sind. Weil manchmal sind es auch kleine Dinge, die uns abhalten und die der Feind ganz bewusst dazu gebraucht, dass wir nicht weitergehen und letzten Endes in das hineinkommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Denke ich, ist eine sehr gute Zeit, wo man einfach das festmacht und das nie einfach nur festmacht. Wenn man sagt, heute ist wieder Sonntag, heute machen wir wieder was fest, heute gehen wir wieder vor, sondern letzten Endes das festmacht, weil morgen, Montag früh, morgen geht's los, dass Gott mit uns da weitergehen will, dass es Gott da was verändern will. Morgen ist dieser Moment, wo der David sagt, pass auf, jetzt geht's in die Schlacht. Das ist morgen früh. Heute ist der Moment, wo wir sagen, okay, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen den Input von dir, wir brauchen die Ermutigung an den Stellen, wo wir entmutigt sind, brauchen wir wieder Entmutigung. Und das ist nie erst der Fall, wenn wir komplett entmutigt sind und gar nichts mehr geht, sondern das sind einfach Teilbereiche, wo wir entmutigt sind oder sagen, ja, da habe ich eigentlich schon aufgehört mit Beten, weil das hat bis jetzt immer nicht so viel gebracht. Sehr schöner Satz war, die hatten dort auch, bei dieser Konferenz hatten die auch den Daniel Kolenda mit da, der praktisch die Nachfolge ein bisschen von dem Reinhard Bonn gemacht und es weitermacht und da ging es um Heilung. Und die haben dann, weil der auch gesagt hat, das waren 20.000 Mann dort in der Halle, ich kann jetzt nicht jeden einzelnen die Hände auflegen oder sowas, aber ihr könnt euch gegenseitig die Hände auflegen. Und dann haben sie letzten Endes Gott groß gemacht und gesagt, von dir erwarten wir das. Ne, es ist ja wichtig, dass man es vom Richtigen kriegt, die Heilung. Und sind viele geheilt worden und er hat dann einfach gesagt, ist jemand dabei, der noch nie geheilt war, ging auch wieder Hände hoch. Und er hat gesagt, okay, dann betet jetzt nochmal. Ist sie wieder? Okay, betet nochmal. Und wenn nichts passiert ist, dann beten wir nochmal. Das ist einfach genau dieser Punkt, wo wir uns nie entmutigen lassen dürfen. Wo wir einfach dranbleiben sollen. Und in unserer Natur ist es einfach so, da ist unser Verstand auch noch mit dabei, der dann sagt, pass mal auf, das hat doch keinen Sinn. Du hast schon 100-mal gebetet, das hat doch keinen Sinn mehr. Wie effektiv nutzt du deine Zeit, das 120. Mal jetzt zu beten? Aber genau das ist es, denke ich, dass wir vor Gott kommen, so wie wir sind und sagen, das ist genau dieser Bereich. Und wie der David das gemacht hat, wirklich Klartext reden vor Gott. Das ist wirklich die Zeit, wo wir Klartext reden. Sagen, Herr, genau dieses Ding, genau das Ding ist es. Genau das ist das, was mir zu schaffen macht, was mich immer wieder runterzieht. Es gibt da viele Beispiele. Euch fallen bestimmt noch mehr ein. Es gibt viele Beispiele, wo man sagen kann, oder wenn jemand einen Ehepartner sucht oder was weiß ich, lauter solche Dinge spielen da einfach eine Rolle, was über die Zeit zur Entmutigung führen kann, wenn es da keine schönen Ergebnisse gibt oder so. Aber Gott hat wirklich den Plan für unser Leben, Gott hat diese Vision Und ich denke, wir brauchen immer mal wieder da einen Schub, da selber uns von Gott wirklich füllen zu lassen. Wollen wir das zusammen machen? Ich hatte so den Gedanken, dass vielleicht das Lobpreisteam mal noch so ein bisschen einen Klangteppich bildet und vielleicht irgendwie noch was. Und wir, der das wirklich auf dem Herzen hat, ich denke, es sind die verschiedenen Bereiche, dass wir auch gegenseitig voneinander beten. Ich will wirklich ermutigen, da mit vorzukommen. Und wenn man selber fertig ist und jemand hat für mich gebetet, kann man mal gucken und kann sagen, ach, braucht noch jemand Gebet und so. Ich denke, wir können alle für jemand anders beten, noch mit. Und ich denke, es ist gut, dann wirklich ganz klar, ganz persönlich, oh Gott, zu sagen, pass mal auf, bei mir ist es genau dieses Ding. An dieser Stelle bin ich entmutigt oder dort ist mir auch die Vision vielleicht, wenn wir gerade auch da dabei sind. Bei mir kommt es nicht so viel Freude auf, wenn ich jetzt sage, okay, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ist das jetzt was, wo mein Herz anfängt zu jubeln? Bin ich da jetzt mit dabei oder so? Wenn solche grundlegenden Sachen auch irgendwie ein Problem sind, dann ist wirklich ein guter Moment, vorzukommen mit und das vor Gott hinzulegen. Sagen, ha, eigentlich, wenn ich das manchmal, da habe ich wenig Glauben daran oder so, dass du das wirklich bewirken kannst. Jesus, und so wollen wir wirklich diese Zeit nutzen. Einfach das in unseren Herzen wirken zu lassen, was du durch dein Wort sagst, Herr. Du hast gesagt, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, wenn du es aussendest. Und wir haben das gelesen von David und das ist eine tolle Geschichte mit dem Sieg über die Amalekiter und was du da alles bewirkt hast. Und du hast selber in dein Wort geschrieben, dass es aufgeschrieben ist, uns zur Ermutigung, zur Mahnung, ja, zu Dinge daraus zu lernen. Und wir wollen daraus lernen, Herr, dass es wichtig ist, uns ermutigen zu lassen, von dir wieder neue Kraft zu empfangen, wieder neue, ja, Klarheit zu bekommen. Ich denke, es ist nicht nur dieses Ding, ich brauche neue Kraft, damit ich morgen den nächsten Schritt gehen kann, sondern auch, oftmals ist es auch irgendwo Weisung, zu sagen, Herr, ich habe da große Fragen. Es sind drei Richtungen, die es weitergehen könnte. In welche Richtung willst du, dass ich gehe? Und solche ganzen Dinge. Wir wollen wirklich diese Zeit nutzen. Wir wollen zu dir kommen, vor dich hinkommen, vor deinen Thron. Und wollen dir ganz konkret diese Dinge aussprechen und wollen sagen, ja, wirke du in unseren Herzen das, was du beim David auch bewirkt hast. Dass du von einer totalen Entmutigung Mut geschenkt hast, wirklich diese Dinge anzupacken. Ja, wir brauchen das wirklich. Heute ist Sonntag, heute ist schön, heute geht's uns gut. Morgen ist Montag und morgen ist es schwieriger. Und ja, wir brauchen dich wirklich an unserer Seite. Du sollst wirklich der Mittelpunkt sein von unserem Leben. Und dass sich alles dreht, du sollst mitten unter uns wohnen. Und es passiert dort überall, wo wir sind, die Woche über auch. Ich denke, wer das wirklich auf dem Herzen hat, da jetzt mit, da einfach vorzukommen und gemeinsam wirklich hier zu stehen, dass wir nicht ganz so vereinzelt stehen zwischen den Plätzen, wo die Sitzlehnen dazwischen sind und uns hindern, für die anderen zu beten, wo gar nicht hinkommt. Ja, ich will auch nochmal ganz ermutigen, also vorhin, das wirklich jetzt so ein grundlegender Schritt ist, richtig, wo man sagt, ja, das ist irgendwie existenziell. Beim David war das auch existenziell. Und es kann auch unter uns Leute geben, die es wirklich so reißt, wo es sagt, das ist wirklich existenziell. Ich muss es richtig festmachen. Will ich dich wirklich ermutigen, wirklich auch vorzukommen. Auch hier in diese Ecke, wo der Christoph damals schon stand, vor uns schon stand, wirklich Dinge, um mit Jesus festzumachen. Vielleicht sogar Jesus in sein Leben einzuladen. Denn das jetzt wirklich dieser Moment ist, diese Zeit ist, wo die Gott kreiert hat, die Gott vorbereitet hat. Dann will ich dich wirklich auch ermutigen, das zu machen. Und es sind bestimmt Leute da, die mitbeten und wo sein Herz mal ausschütten kann und wo man Gebet empfangen kann, wo man gemeinsam zu Jesus kommt. Du müsst es nicht alleine machen. Und gerade so einen Schritt, Jesus in sein Leben einzuladen, braucht es wirklich Zeugen dazu. Und ich denke, das ist gut. Also wer das wirklich auf dem Herzen hat, hier sind noch mehr Leute vorne. Man steht nicht ganz alleine hier vorne. Und da ist es ein guter Moment.